Du kennst es bestimmt auch. Also du scrollst so abends auf dem Sofa durch Instagram und siehst ja diese perfekten, makellosen Startups.
Oh ja, absolut. Alles glänzt, alles ist super clean.
Genau, die Ästhetik ist einfach makellos. Und die Produkte, die wirken fast schon magisch in ihrer Einfachheit. Das ist, weißt du, das ist wie so ein fantastisch angerichteter Teller in einem Sternerestaurant.
Wo man unweigerlich denkt, okay, da steckt irgendein absolutes, unantastbares Genie dahinter.
Richtig. Aber wenn man dann mal die Schwingtür zur Küche aufstößt, also hinter die Kulissen schaut, dann sieht die Realität ja oft komplett anders aus.
Ja, da ist Hitze, Schweiß, pure Improvisation.
Und Berge von bürokratischem Papierkram, ja genau. Und genau diese Schwingtür, die treten wir heute in diesem Deep Dive mal für dich auf. Wir haben nämlich einen wirklich außergewöhnlichen Leak.
Einen echten Schatz, muss man sagen.
Das kannst du laut sagen. Es geht um ein komplettes, ungeschwärztes, internes Dossier eines fiktiven Hardware-Startups. Die nennen sich Omaneo GmbH. Und wir nehmen das heute Schritt für Schritt auseinander.
Um genau zu zeigen, wie man im Jahr 2026 eine Premium-Marke aus dem absoluten Nichts hochzieht. Richtig.
Genau. Und dieses Quellenmaterial, das wir hier haben, das ist wirklich massiv.
Es hat es echt in sich. Wir sprechen hier nicht über irgendwelche groben Pitch-Decks, wo nur ein paar hübsche Visionen drinstehen. Das sind handfeste Dokumente.
Was genau haben wir da alles auf dem Tisch?
Also wir haben das komplette Corporate Identity Handbuch. Extrem tiefgreifende Marktanalysen. Dann diese wirklich furchteinflößenden Compliance-Dokumente für den EU-Markt.
Oh ja, die Compliance-Sachen.
Oh ja. Verträge mit lokalen Kaffeeröstern haben wir auch und das ist für mich das absolute Kernstück. Wir haben ein rohes, ungeschnittenes Audiotranskript eines internen Strategie-Meetings des Gründerteams.
Das ist so selten, dass man sowas zu hören bekommt.
Absolut. Da wird über Unit Economics, über Margen und vor allem über persönliche finanzielle Risiken auf eine Art und Weise diskutiert, die man in der Öffentlichkeit eigentlich so gut wie nie mitbekommt.
Okay, also unser Ziel für heute. Wir dekonstruieren Omaneo, wir filtern die besten Erkenntnisse aus diesem riesigen Aktenberg für dich heraus und ich würde sagen, wir fangen direkt beim Kern an.
Beim physischen Produkt.
Genau. Bevor man überhaupt über eine Marke, Margen oder Teamstrukturen reden kann, steht im Zentrum ja immer das Produkt. Ich meine, wenn die Hardware nichts taugt, dann rettet dich halt auch das beste Marketing nicht.
Das ist die ungeschriebene Regel Nummer eins, ja.
Und die Marktanalyse in diesem Dossier, die zeigt ganz klar, dass sich der globale Markt für diese sogenannten Prosumer-Espresso-Maschinen fundamental gedreht hat.
Ja, das ist eine extrem spannende Entwicklung. Jahrelang war dieser Bereich, also diese Lücke zwischen Gastrotechnik und der normalen Haushaltsmaschine, die absolute Domäne von etablierten europäischen, meistens italienischen Manufakturen.
Richtig. Aber die chinesischen Hersteller, also Firmen wie zum Beispiel Lux oder Gilmilai, die haben diesen technologischen Graben offenbar komplett zugeschüttet. Die haben massiv aufgeholt.
Das ist genau der technologische Hebel, den Omaneo hier für sich ausnutzt. Sie importieren nämlich konkret ein bestimmtes Modell, die Lux EM3801.
Ein sperriger Name. Packen, was steckt da genau drin?
Wir sprechen hier von einem vollwertigen Dual-Boiler-System.
Okay, das heißt?
Das heißt, du hast zwei komplett isolierte Wasserkreisläufe. Einer ist nur für die Extraktion des Espressos da, der andere macht den Wasserdampf zum Milchschäumen. Du kannst also beides gleichzeitig machen, ohne Temperaturverlust. Dazu kommt dann noch eine Rotationspumpe.
Oh wow, das ist ein riesiger Punkt. Ich meine, wer mal so eine klassische Einsteigermaschine mit einer normalen Vibrationspumpe in der Küche hatte, der weiß ja,
dass man morgens um 6 das halbe Haus weckt.
Exakt. Es rattert wie auf der Baustelle. Rotationspumpen liefern da nicht nur einen viel konstanteren Druckverlauf, was ja wichtig für den Kaffee ist, sie sind auch fast flüsterleise.
Genau. Und als ob das nicht reicht, listen die Dokumente auch noch eine sogenannte Triple PID-Steuerung auf.
Okay, für alle, die jetzt nicht im Thema sind, das ist eine digitale Temperaturkontrolle, oder?
Richtig. Die steuert die Temperatur auf das Grad genau. Und wer sich in dem Bereich auch nur ein bisschen auskennt, der weiß, Dual Boiler, Rotationspumpe und PID-Steuerung, das war noch vor ein paar Jahren eine Kombination, für die man bei diesen italienischen Traditionsmarken...
Was hat man da gezahlt?
Locker 2.500 bis 3.000 Euro.
Mindestens.
Wahnsinn. Und Omaneo greift jetzt diese fertige, hochkomplexe Technologie einfach aus China ab, holt die nach Deutschland und setzt ein Preisschild von exakt 799 Euro an.
Ein absoluter Gamechanger im Markt. Das ist wirklich krass. Aber, und das finde ich fast noch spannender, die Technologie ist ja nur die halbe Miete. Die Art und Weise, wie sie diese Maschine dann auf dem deutschen Markt positionieren, die bricht ja wirklich komplett mit allen Konventionen.
Du spielst auf das Branding an.
Ja, absolut. Also das ist der Punkt, an dem ich beim Lesen der Dokumente wirklich erstmal gestolpert bin. Also stell dir vor, die nehmen dieses asiatische Hightech-Monster, das wirklich auf dem Papier jedem italienischen Boliden Konkurrenz macht, und nennen es für den deutschen Markt, und ich zitiere hier, Omaneo Gudrun.
Ja.
Gudrun. Ernsthaft jetzt? Gudrun? Ich meine, wer 800 Euro für eine Kaffeemaschine ausgibt, der will sich doch wie so ein lässiger, tätowierter Barista in Mailand fühlen. Und nicht so, als würde er bei seiner Tante im Schwarzwald zum Kaffeekränzchen sitzen. Wie um Himmels Willen rechtfertigen die diese Entscheidung intern?
Weißt du, wenn man sich dann das Beispiel-Newsletter-Dokument aus ihrem Marketinghandbuch durchliest, dann ergibt das plötzlich erschreckend viel Sinn.
Okay, erklär mir das.
Es ist ein radikaler Gegenentwurf zum Status quo. Der Markt, der ist aktuell einfach komplett übersättigt mit diesen ganzen anonymen, austauschbaren E-Commerce-Brands. Die geben sich irgendwelche, ja, pseudo-italienischen oder skandinavischen Fantasienamen, die wahrscheinlich eh von einer KI generiert wurden.
Ah, okay. Und Omaneo geht da bewusst einen anderen Weg.
Genau. Sie wählen Gudrun ganz bewusst aus. Im Newsletter steht dazu, und das ist ein direktes Zitat, wir nennen sie Gudrun, weil wir an die Qualität denken, die unsere Mütter uns früher zugetraut haben. Ehrlich, verlässlich, ohne Schnickschnack.
Wow, das ist eigentlich genial. Sie machen also radikale Transparenz zu ihrer primären Waffe?
Absolut. Und diese Ehrlichkeit, die zeigt sich auch extrem in der Art, wie sie mit den Schwächen der Maschine umgehen.
Ja, richtig. Jede Maschine hat ja Nachteile, auch eine Gudrun.
Genau. In dem Newsletter geben sie zum Beispiel unumwunden zu, dass die Maschine wirklich 8 volle Minuten braucht, um überhaupt auf Betriebstemperatur zu sein.
8 Minuten? Das ist im E-Commerce, wo alles instant sein muss, eigentlich eine Ewigkeit.
Ist es auch. Aber sie erklären es. Die Heizelemente im Innern sind zwar nach 2 Minuten heiß, aber der dicke Edelstahl-Siebträger, der vorne dran hängt, der ist dann halt noch eiskalt.
Ah, und wenn man da dann direkt den Kaffee durchlässt, dann ruiniert man sich die Extraktion, weil das Wasser sofort abkühlt?
Exakt. Und Omaneo schreibt seinen Kunden wörtlich, entweder du hast diese 8 Minuten Geduld oder du musst einen sogenannten Flush machen, also einfach mal kurz heißes Wasser durch den leeren Siebträger jagen.
Sie verkaufen das also nicht als Mangel, den man irgendwie verstecken muss, sondern erklären einfach die physikalische Realität. So nach dem Motto, hey, ist halt Physik, leb damit.
Und das ist brillante Marketingpsychologie. Im Newsletter heißt es dann weiter, ein guter Espresso ist kein Zufall. Er ist die Summe aus Bohne, Maschine und Geduld.
Das baut natürlich einen enormen Vertrauensvorschuss auf. Wenn ich als Kunde sehe, okay, die sagen mir schon vor dem Kauf ganz ehrlich, dass das Gerät seine Macken hat bzw. eine lange Aufwärmzeit, dann vertraue ich denen natürlich auch viel eher, wenn sie mir versprechen, dass die Pumpe leise ist oder dass der Support wirklich in Deutschland sitzt.
Genau das ist der Punkt. Es ist ein extrem starkes Differenzierungsmerkmal gegen diese Flut an gesichtsloser asiatischer Konkurrenz auf Amazon, wo dir halt einfach das Blaue vom Himmel versprochen wird.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn da kommt direkt ein ganz großer Einwand bei mir hoch. Wenn diese Strategie so unfassbar genial ist und die Hardware in China ja für einen Bruchteil der Kosten einfach verfügbar ist, warum sehen wir dann nicht hunderte solcher Startups?
Eine sehr gute Frage.
Warum macht nicht einfach jeder zweite BWL-Absolvent morgen einen Shopify-Store für Prosumer-Maschinen auf?
Tja, die Antwort darauf liefert das interne Compliance-Dokument in unserem Leak. Und ich muss dir sagen, das ist wirklich ein Albtraum in Textform.
Ja, das habe ich auch gedacht beim Lesen. Lass uns da mal reingehen. Was passiert, wenn Omaneo Maschinen importiert?
Also, sobald Omaneo das Typenschild von der Fabrik, also von Xianglux, abkratzt und ihr eigenes Omaneo GUDRUN-Logo auf das Gehäuse klebt, werden sie nach EU-Recht zum sogenannten Quasi-Hersteller.
Okay, und was bedeutet das in der Praxis?
Dieser Status hat extrem drastische juristische Konsequenzen. Weißt du, ein reiner Händler, der vermittelt ja im Grunde nur. Aber als Quasi-Hersteller übernimmt Omaneo 100% der gesetzlichen Produkthaftung.
Juristisch gesehen wird die Firma also so behandelt, als hätten sie die Maschine wirklich selbst aus dem Rohstahl in einer Werkstatt hier in Deutschland zusammengeschweißt.
Absolut. Sie können sich bei Fehlern nicht mehr auf den chinesischen Produzenten berufen. Es ist komplett Ihr Problem.
Das ist eigentlich so, als würdest du ein Kind adoptieren, oder? Du übernimmst einfach die volle gesetzliche Verantwortung für alles, was dieses Gerät jemals anstellt.
Ja, das ist eine sehr treffende Analogie. Und das Ausmaß davon wird, glaube ich, von vielen jungen Gründern völlig unterschätzt. Du importierst ja nicht einfach nur Kaffeemaschinen. Du importierst dir im Grunde eine tickende rechtliche Zeitbombe.
Was für Vorschriften sind das denn konkret? Die Dokumente sind da ja sehr detailliert.
Oh, wir reden hier über ein ganzes Arsenal an Richtlinien. Da ist die Niederspannungsrichtlinie, die LVD, die elektromagnetische Verträglichkeit, EMV.
Das heißt, wenn dieses 799-Euro-Gerät in einer Münchner Altbauwohnung einen Kurzschluss verursacht...
Und die Küche brennt ab.
Genau, die Küche brennt ab. Dann klopft die Versicherung nicht in China an, sondern bei Omaneo.
Und wenn Omaneo dann nicht wirklich lückenlos, also Bauteil für Bauteil, die Echtheit der CE-Zertifikate belegen kann, dann haften die Gründer schlimmstenfalls privat, mit ihrem eigenen Geld.
Krass. Und in dem Dossier wird ja sogar explizit davor gewarnt, dass viele Zertifikate von solchen asiatischen Fabriken oft blind von anderen Geräten kopiert sind oder schlichtweg gefälscht.
Leider ja. Und der bürokratische Aufwand, der fängt ja schon lange vor einem potenziellen Wohnungsbrand an. Nehmen wir nur mal die Lebensmittelkontaktverordnung, die sogenannte LMK.
Stimmt, Kaffee ist ja ein Lebensmittel.
Eben. Weil das Wasser später konsumiert wird, muss Omaneo beweisen, dass absolut keine Schadstoffe ins Wasser abgegeben werden.
Und wie beweist man das?
Das bedeutet in der Praxis, Sie müssen jeden einzelnen Silikonschlauch, jede Gummidichtung und sogar das Innere der Boiler in ein europäisches Prüflabor schicken.
Und die machen dann was damit?
Diese Labore, die erhitzen die Teile, die legen sie in kochende Säurebäder und messen dann die Migration von Weichmachern oder Schwermetallen.
In Säure? Wahnsinn! Und das kostet wahrscheinlich ein Vermögen.
Das kostet tausende Euro? Und es dauert Monate, bevor auch nur eine einzige Maschine überhaupt legal in den Verkauf gehen darf.
Und dann gibt es ja noch den Zoll. Das Dokument zur Einfuhr ist da ja auch sehr, sehr deutlich.
Oh ja. Wenn der deutsche Zoll bei der Einfuhr, sagen wir mal im Hamburger Hafen, den Container aufmacht.
Was ja passieren kann.
Definitiv. Und sie ziehen stichprobenartig eine Maschine. Wenn die dann feststellen, dass die Dokumentation für die WE-Registration, also das Verpackungsregister und die Entsorgung von Elektroschrott, nicht zu 100% mit den europäischen Datenbanken übereinstimmt,
dann schicken die das zurück nach China.
Schön wär's. Der Zoll vernichtet im Zweifel den gesamten Container. Vor Ort.
Die verschrotten das einfach?
Na, die Gründer können dann live zuschauen, wie ihr komplettes Startkapital in der Schrottpresse landet. Und als Krönung dürfen sie die Kosten für die Vernichtung auch noch selbst bezahlen.
Puh. Das ist hart. Aber das beantwortet auch meine Frage von vorhin. Unterschätzen junge Gründer das? Ja, absolut. Die denken, sie machen einen coolen Shopify-Store auf und plötzlich müssen sie Bleigrenzwerte in einer winzigen Schraube dokumentieren.
Genau das ist der entscheidende Punkt hier. Diese massive Wand aus Bürokratie, aus Zertifizierungskosten und Haftungsrisiken, das ist der eigentliche Burggraben des Geschäftsmodells. Der Moat.
Der schützt sie quasi.
Richtig. Jeder, wirklich jeder, kann eine Kaffeemaschine auf Alibaba finden. Aber nur extrem professionelle und fokussierte Teams sind bereit und auch fähig, sich durch diesen Compliance-Dschungel zu schlagen.
Wer nur auf das schnelle Geld aus ist, der bricht da sofort ab.
Ganz genau. Omaneo geht diesen Weg sehr bewusst, weil er die Konkurrenz einfach extrem ausdünnt.
Also gut, was bedeutet das alles für die Strategie? Sie haben den rechtlichen Burggraben überwunden. Die Maschine ist im Land. Alles ist sicher. Aber, wenn man sich dann die Unit Economics im Dossier anschaut, also die Profitabilität pro verkaufter Einheit, dann wird einem ja direkt wieder schwindlig.
Oh ja, die Margen sind brutal.
Die Marktanalyse beziffert die reine Hardware-Marge auf gerade mal 15%. Ich meine, wenn ich eine Maschine für knapp 800 Euro verkaufe und mir davon, sagen wir, 120 Euro Rohertrag bleiben, das ist ja vor Abzug der Marketingkosten.
Richtig. Und bei den heutigen Customer Acquisition Costs, also dem, was dich ein Neukunde kostet.
Genau. Ein konvertierender Klick auf Instagram oder Google Ads, der verschlingt doch heute schnell mal 50 bis 80 Euro. Das heißt, das Unternehmen verbrennt mit jedem Verkauf fast Geld. Die Hardware allein ist offensichtlich ein reines Verlustgeschäft.
Isoliert betrachtet, ja, definitiv. Aber hier greift jetzt der strategische Pivot, der Omaneo überhaupt am Leben hält.
Okay, wie retten die das finanziell?
Um diesen Pivot zu verstehen, müssen wir uns kurz das Corporate Identity Handbuch ansehen, das im Leak dabei ist. Sie investieren ja massiv in den visuellen und emotionalen Vertrauensaufbau. Das Design ist extrem spitz auf eine absolute Premium-Käuferschaft zugeschnitten.
Stimmt, das sieht schon sehr edel aus. Da ist dieses ganz spezifische Bronze im Handbuch. Farbcode Hashtag 9B7A4A.
Genau, kombiniert mit satten Schwarztönen und so einem warmen Creme. Und dann die Typografie. Sie nutzen die Schriftart Playfair Display für markante Headlines und Inter für die Lesbarkeit im Text.
Das signalisiert alles so ein bisschen Heritage, Handwerk, Beständigkeit, oder?
Exakt. Es sieht aus wie eine etablierte Marke, die eigentlich schon seit 1950 existiert.
Und diese mühsam aufgebaute, extrem edle Marke, die nutzen sie dann für den eigentlichen Profittreiber. Das klassische Rasierer- und Klingenmodell.
Genau, da sind wir.
Die Gudrun-Maschine ist also nur der Rasierer. Teuer, super schwer zu importieren, fast keine Marge. Der Türöffner quasi. Aber die verkaufen ja keine Rasierklingen, sie verkaufen Kaffee.
Richtig. Wer 800 Euro für so eine Maschine ausgibt, der kippt da ja nicht diese billigen Supermarktbohnen rein. Dieser Kunde braucht jeden Monat 1 bis 2 Kilo richtig frischen, hochwertigen Espresso.
Ein Abo-Modell. Wiederkehrender Umsatz.
Das ist der Schlüssel.
Aber die interne Analyse macht hier auch direkt ein logistisches Problem klar. Man kann Kaffeebohnen nicht einfach aus China dropshippen.
Kaffee ist halt ein frisches Produkt. Für eine perfekte Extraktion in so einer Siebträgermaschine sollten die Bohnen ja idealerweise zwischen 2 und 6 Wochen nach der Röstung konsumiert werden, oder?
Genau. Danach flachen die Aromen extrem ab. Die Öle werden ranzig. Wenn du den Kaffee 4 Wochen auf einem Containerschiff transportierst, ist er hinüber. Also Dropshipping aus Asien fällt flach. Wie lösen die das?
Das ist die absolute logistische Meisterleistung in diesem Case. Omaneo baut nämlich kein eigenes Röstereienetzwerk auf.
Das würde ja auch wieder Millionen an Kapital kosten.
Genau. Maschinen, Personal, Lager. Das sparen die sich komplett. Stattdessen nutzen sie eine bestehende Infrastruktur durch eine strategische Partnerschaft. Und zwar mit Blind Roast. Das ist eine hochmoderne Röstmanufaktur aus Neustadt an der Weinstraße.
Neustadt an der Weinstraße, das ist ja sehr lokal.
Ja, und Blind Roast agiert hier als reiner White Label Fulfillment Partner. Das läuft alles vollautomatisiert über Schnittstellen ab.
Das heißt, wenn ich als Kunde im Omaneo Shop bestelle, was passiert dann?
Sagen wir, du bestellst die Sorte Tre Fratelli. Das ist so eine nussig-schokoladige Mischung. Oder Bianca, das ist ein floraler Äthiopier. Sobald du auf Kaufen klickst, geht diese Bestellung per API, also in Echtzeit, direkt an die Röstmaschine in Neustadt.
Okay, das ist genial. Das Team von Omaneo fasst also physisch niemals auch nur eine einzige Kaffeebohne an.
Nicht eine. Blank Roast röstet quasi auf Basis der reinkommenden Omaneo-Bestellungen. Mhm. Dann füllen die diese frischen Bohnen in die gebrandeten schwarzen und cremefarbenen Beutel mit dem Bronze-Logo ab.
Drucken wahrscheinlich direkt das Versandetikett aus, wo Omaneo als Absender draufsteht.
Und schicken es direkt an den Endkunden, ja?
Wahnsinn. Und der Kunde packt das Paket aus, riecht diesen herrlich frischen Kaffee und denkt sich, wow, Omaneo, die haben wirklich fantastische Röstmeister. Dabei ist Omaneo im Grunde, nur ein API-Endpunkt mit exzellentem Branding.
Und es eliminiert das gesamte Kapitalrisiko für das Team. Omaneo muss kein Kaffeelager mieten. Die haben null Risiko für abgelaufene Ware. Sie finanzieren den Wareneinkauf quasi direkt durch die Vorkasse des Kunden.
Also löst das dieses ganze Problem der geringen Hardwaremargen. Die Maschine bindet den Kunden emotional in das Ökosystem ein und der Premium-Kaffee liefert dann die Margen, die das operative Geschäft finanzieren.
Ganz genau. Ein klassisches, perfekt orchestriertes Abo-Modell.
Also das klingt auf dem Papier ja alles wahnsinnig logisch. Aber der initiale Import der Maschinen, diese ganze Vorfinanzierung von der Hardware, das verschlingt am Anfang ja trotzdem Unmengen an Geld.
Richtig. Und genau hier, da wird dieses geleakte Audiotranskript des internen Strategie-Meetings einfach unfassbar spannend.
Das Ocean's 11-Meeting, wie ich es beim Lesen genannt habe.
Ah, ja. Wir hören da 6 Leute im Team, also Dieter, Ramon, Silas, Gandolf, Claudia und David. und die diskutieren richtig hitzig darüber, wie sie den allerersten Produktionslauf finanzieren wollen.
Sie planen da ja einen sogenannten 100-Maschinen-Versuchsballon.
Interessant ist dabei die Diskussion um die Fabrikauswahl. Das zeigt eine extrem asymmetrische Risikobewertung des Teams.
Was meinst du damit?
Also im Transkript wird erwähnt, dass Fabrik A die Maschine für 120 Euro pro Stück anbietet. Das ist an sich ein fantastischer Preis.
Das klingt gut. Wo ist der Haken?
Fabrik A verlangt eine Mindestabnahmemenge, eine sogenannte MOQ, von 500 Stück.
Okay, das hieße, Omano müsste 60.000 Euro Kapital binden, nur für die nackte Hardware. Da ist noch kein Zoll, keine Fracht und keine teure EU-Zertifizierung dabei.
Genau. Und dann gibt es Fabrik B, die sagt, okay Leute, wir bauen euch auch eine Kleinserie von nur 100 Maschinen mit eurem Logo, aber dann liegt der Stückpreis eben bei 160 Euro.
Und das Team entscheidet sich einstimmig für Fabrik B? Also ich habe mir die Zahlen im Dossier dreimal angesehen und dachte, echt, die haben sich verrechnet.
Es wirkt erstmal völlig kontraintuitiv.
Aus rein kaufmännischer Sicht klingt das völlig verrückt, ja? Sie ruinieren sich mutwillig die eigene Marge. Sie zahlen freiwillig einen Aufschlag von 33% pro Maschine. Das widerspricht doch eigentlich allem, was man jemals über Skaleneffekte gelernt hat.
Wenn man das mit dem großen Ganzen verbindet, macht es aber Sinn. Du hast es vorhin schon als Ocean's 11-Prinzip bezeichnet. Also, ein kleines Team geht scheinbar volles Risiko.
Warte, da muss ich direkt einhaken. Der Vergleich hängt nämlich komplett, habe ich im Nachhinein gemerkt. Bei Ocean's 11 geht es ja darum, ein wahnwitziges Risiko eingehen für einen gewaltigen Payoff am Ende. Aber was Omaneo hier macht, das ist das exakte Gegenteil.
Wie meinst du das?
Das ist kein Heist, das ist extreme Risikoaversion. Diese 33% Aufschlag auf den Stückpreis, das ist keine Fehlkalkulation, das ist schlicht und einfach eine Versicherungsprämie.
Da hast du absolut recht. Das ist ein sehr guter Punkt. Es ist in der Tat eine Versicherung gegen totes Kapital. Die Logik der Gründer ist eigentlich bestechend. Es ist ökonomisch viel, viel sinnvoller, im ersten Schritt nur 16.000 Euro in 100 Maschinen zu investieren.
Und auf diesem kleinen Batch notfalls überhaupt keinen Gewinn zu machen.
Ganz genau. Lieber am Anfang etwas Marge verbrennen. Das Worst-Case-Szenario bei Fabrik A wäre nämlich, sie binden 60.000 Euro in 500 Maschinen. Dann stellt sich raus, der deutsche Markt lehnt den Namen Gudrun vielleicht doch komplett ab.
Was ja durchaus passieren kann.
Und dann verrotten 400 unverkäufliche Maschinen in irgendeinem teuer gemieteten Lagerhaus in Nordrhein-Westfalen. Die fressen jeden Monat Lagergebühren, bis das Unternehmen irgendwann insolvent ist.
Genau das ist der Punkt. Die Optimierung der Marge, die greift ja erst, wenn der Proof of Concept wirklich erbracht ist. Bis dahin geht es nur um das reine Überleben und das Schonen der Liquidität. Und dieser radikale Überlebensmodus, der spiegelt sich ja auch in der Teamstruktur wider.
Oh ja. Das Transkript offenbart hier das vielleicht extremste Detail dieses gesamten Dossiers.
Von diesen 6 Leuten bezieht niemand, und ich meine wirklich absolut niemand, ein Festgehalt. 0 Euro.
0 Euro Festgehalt in einem Hardware-Startup, wo die Komplexität mit Compliance und Logistik so immens hoch ist.
Das ist doch irre. Wie bezahlen die ihre Miete?
Die interne Vereinbarung lautet, jeder bekommt nur seine tatsächlichen operativen Auslagen erstattet. Der persönliche Gewinn für das Team entsteht ausschließlich durch eine Provision von exakt 100 Euro pro verkaufter Maschine.
Und die wird dann unter den 6 Leuten aufgeteilt?
Und zwar erst dann, wenn eine Maschine physisch verkauft, bezahlt und beim Kunden angekommen ist. Nicht vorher.
Muss ich echt mal überlegen, was das für die Kultur in so einer Firma bedeutet. Ich meine, in einem normalen Konzern, da herrscht doch oft reines Silo-Denken.
Jeder macht nur seinen Job, ja.
Genau. Der Einkäufer verhandelt den Kreis in China, bekommt Ende des Jahres seinen Bonus. Und wenn die gelieferten Maschinen dann schlechte Dichtungen haben, ist dem das völlig egal.
Weil es das Problem der Supportabteilung ist. Genau.
Richtig. Aber bei Omaneo, da zwingt dieses Nullgehalt-Vergütungsmodell das Team in eine absolute gegenseitige Abhängigkeit.
Es erzeugt ein beispielloses Level an Alignment. Ja? Wenn Ramon bei den Importzertifikaten fuscht und der Container beim Zoll in Hamburg hängen bleibt,
dann kann Claudia im Support keine Maschinen verkaufen. Gandolf kann sein Marketing stoppen, weil es nichts zu bewerben gibt. Und am Ende des Monats bekommt niemand auch nur einen einzigen Cent.
Niemand kann sich verstecken. Alle Interessen sind radikal auf ein einziges Ziel ausgerichtet. Die erfolgreiche Transaktion mit dem Endkunden. Und ganz nebenbei löst es auch noch das größte Problem, das frühe Startups haben.
Die Burn Rate.
Exakt. Personalkosten sind der Hauptgrund, warum 90% der Startups scheitern, bevor sie überhaupt richtig am Markt sind. Bei Omaneo ist die Burn Rate durch dieses Modell künstlich auf Null gesetzt. Das gesamte verfügbare Kapital fließt nur in die Maschinen, in die rechtlichen Zertifizierungen und in die ersten Ads.
Und es gibt in dem Audioleak noch einen weiteren, sehr harten Mechanismus, den Sie da beschließen. Eine strikte 2-Jahres-Frist.
Eine harte Deadline.
Ja. Sie geben sich exakt 24 Monate. Entweder Szenario A. Der Testballon mit den 100 Maschinen fliegt. Der Markt validiert die Marke, das Kaffee-Abo funktioniert. Dann können Sie mit diesen echten Zahlen zu Investoren gehen, um den Turbo zu zünden. Und dann? Ja, dann gäbe es auch reguläre Gehälter.
Oder eben Szenario B. Der Markt reagiert nicht.
Und das Transkript zeigt, wie eiskalt Sie das planen. Es wird keine Sentimentalitäten geben. Wenn es nicht läuft, werden da keine teuren Rebranding-Kampagnen gestartet, um das irgendwie noch zu retten. Dann werden die restlichen Maschinen extrem abverkauft. Zum reinen Einkaufspreis von 160 Euro. Nur um das initiale Investment, das Dieter reingesteckt hat, wieder freizuschlagen.
Und danach wird das Projekt sofort liquidiert. Stecker ziehen, fertig.
Genau. Dieser Ansatz eliminiert die berüchtigte Sunk-Cost-Fallacy.
Also diesen psychologischen Trugschluss, dass man immer weiter Geld und Zeit in ein totes Projekt pumpen, nur weil man in der Vergangenheit schon so viel investiert hat.
Richtig. Durch die harte Deadline und das Null-Gehalt-Modell zwingen sie sich selbst zu absoluter Ehrlichkeit. Das Projekt muss sich von selbst tragen. Oder es stirbt eben schnell und schmerzlos, ohne dass sich die Gründer über Jahre in irgendwelche privaten Schulden stürzen.
Das ist wirklich extrem rational, fast schon chirurgisch.
Absolut. Wenn man all diese Dokumente jetzt nebeneinander legt, dann zeichnet sich ein unglaublich klares Bild davon ab, wie E-Commerce heute im Jahr 2026 wirklich funktioniert. Wir haben heute gesehen, wie Omaneo diese technologische Aufholjagd in Asien nutzt, um High-End-Specs für einen Bruchteil des Preises zu sourcen.
Und wir haben verstanden, warum dieser brutale bürokratische Aufwand in der EU nicht nur eine nervige Hürde ist,
sondern der eigentliche Schutzwall gegen Mitbewerber.
Genau. Wir haben auch die Eleganz von diesem White-Label-Kaffee-Dropshipping analysiert, das völlig ohne eigenes Kapital die schwachen Hardware-Margen subventioniert.
Und wir haben in die Abgründe eines Gründerteams geschaut, das finanzielle Sicherheit gegen einen radikalen Fokus eintauscht. Das war wirklich eine absolute Masterclass.
Und all diese operativen Details, die werfen letztlich eine viel tiefere, fast schon philosophische Frage auf, die ich dir, lieber Zuhörer, heute gerne am Ende mitgeben möchte.
Ich bin gespannt.
Wir haben ja gesehen, wie das Fehlen eines sicheren Gehalts dieses Team zu absoluter Präzision, Kooperation und einem gnadenlosen Fokus zwingt. Und jetzt stell dir mal vor, du und deine Kollegen im Büro, ihr würdet ab morgen vertraglich auf euer Festgehalt verzichten.
Oh wow, okay.
Ihr werdet ab sofort nur noch nach dem bezahlt, was am Ende der Kette wirklich erfolgreich beim Kunden ankommt und echten Wert stiftet. Wie radikal würde sich wohl die Fehlerkultur in euren Meetings verändern?
Das ist eine krasse Vorstellung.
Wie viele endlose E-Mail-Ketten, wie viele völlig bedeutungslose Status-Updates und wie viel bequeme Ineffizienz leisten wir uns in unserem Arbeitsalltag eigentlich nur deshalb, weil wir genau wissen, das sichere Monatsgehalt, das landet am Ende ohnehin auf dem Konto.
Puh, das ist eine Vorstellung, die einem wirklich einen Schauer über den Rücken jagt. Wenn das Sicherheitsnetz weg ist, dann zeigt sich sofort, wer wirklich Wert schafft und wer sich eigentlich nur hinter Prozessen versteckt.
Genau das.
Wahnsinn. Wir hoffen jedenfalls, dass dieser ungeschönte Blick hinter die Kulissen, fernab von dieser ganzen perfekten Instagram-Ästhetik, dir neue Werkzeuge und Perspektiven für deine eigenen Projekte gegeben hat.
Denn wenn man verstehen will, wie die Maschine läuft, muss man eben manchmal das Gehäuse aufschrauben.
Sehr schönes Schlusswort. Danke, dass du bei diesem Deep Dive heute dabei warst. Und bis zum nächsten Mal.